Dass also die Armut nicht die Ausnahmesituation im Lohnarbeiterleben ist, dann nämlich, wenn er keine Beschäftigung hat, sondern dass die normale Lohnbeschäftigung immer schon Armut ist und dass dann Arbeitslosigkeit nichts anderes als theoretisch gesprochen eine Verlaufsform dieser Armutsexistenz ist. Bedürftigkeit tritt nämlich nicht erst ein, wenn die Fabrikbüro keinen Bedarf mehr an einem Lohnarbeiter hat. Bedürftigkeit nach Geldeinkommen charakterisiert das gesamte Arbeitsleben auch der Beschäftigten. Jeder Beschäftigte, ich habe es eben schon gesagt, jeder Beschäftigte braucht auch im nächsten Monat wieder Einkommen. Braucht also die Lohnarbeit, braucht also den Arbeitsplatz im nächsten Monat wieder, zu dem er dann pünktlich erscheinen, pünktlich antreten muss, gezwungen durch das inzwischen verbrauchte Einkommen. Halten wir fest, das Lohnarbeitsverhältnis selbst ohne Differenzierung nach beschäftigt, unbeschäftigt, sorgt für Leben in Armut. Armut ist keine Frage fehlender Beschäftigung, sondern Armut, haben wir daraus gefunden, ist eine Klassenfrage. So, erster Gedanke. Zweiter Gedanke, dass es sich so verhält. Dass es sich mit der Armut also anders verhält, als die Politik es dekretiert. Damit wollte ich gezeigt haben. Was ich jetzt noch nicht gezeigt habe, ist, warum das so ist. Genauer gesagt, warum das notwendig so ist. Übrigens notwendig immer in dem doppelten Sinne von zwangsläufig und nützlich. Das will ich jetzt im Anschluss zeigen. Auch das kann ich einigermaßen kurz machen, weil einige Argumente hier schon häufig gefallen sind. Jonas hat eben auch schon einiges dazu gesagt. Jedermann weiß aus eigener Erfahrung, dass Bedürfnisse und sogar der alltägliche Bedarf an Lebensmitteln nicht befriedigt werden kann, wenn Geld fehlt. Kapitalistisch äußert sich Armut also immer erst einmal und ganz substanziell als Geldmangel. Äußert sich als chronischer Geldmangel, als chronische Geldknappheit. Deswegen sind auch all die Leute, die weder über einen Batzen Geld noch über eine Geldquelle, weder über die notwendigen Lebensmittel noch über die Mittel zu ihrer Herstellung verfügen, davon abhängig, dass jemand ihr Angebot annimmt und dass sie gar nicht herum können, ihre Arbeit mit Geld zu entlohnen, für Geld zu arbeiten. Diese Lage der Lohnarbeiter insgesamt, ihr Ausschluss von vorhandenem Reichtum, übrigens immer von einem von ihnen selbst hergestellten Reichtum, stellt eine, und zwar eine existenzielle Abhängigkeit von denjenigen dar, die überhaupt nur Geld gegen Arbeit ausgeben. Das sind die sogenannten Arbeitgeber. Und diese Abhängigkeit wird von denen weitlich ausgenutzt für rentable Beschäftigung. Das Prinzip ist auch bekannt. Das Prinzip rentabler Beschäftigung heißt für viel Arbeit wenig zahlen. Für viel Arbeit wenig zahlen. Deshalb auch ist das Unterfangen von armen Leuten, sprich Lohnarbeitern, dem Geldmangel durch Arbeitsangebote abzuhelfen, eine fürchterlich unkalkulierbare Angelegenheit. Er muss sich nämlich den Rentabilitätsberechnungen von Unternehmern beugen und das heißt, es ist weder sicher, ob er Geld verdienen kann, wie viel er verdienen kann, wie lange er verdienen kann, für welche Arbeit er welches Geld kriegt und so weiter. Das bedeutet nichts anderes, als dass er sich in der Not, in der er sich befindet, als vom Reichtum ausgeschlossener, einem Erpressungsverhältnis unterwerfen muss, wenn er per Lohnarbeit an ein bisschen Geld herankommen will. Und jetzt sind wir an einem merkwürdigen Punkt angelangt. Jetzt sind wir nämlich an einem Punkt angelangt, der auf die Armut ein völlig anderes Licht wirft, als das Licht, was gerade in der Armutsdebatte von mir entwickelt worden ist. Gerade dadurch, dass Armut dieses Erpressungsverhältnis einschließt, ist nämlich kapitalistische Armut nützlich. Ist kapitalistische Armut nützlich? Von wegen Armut bereitet der Politik Probleme, wie in der laufenden Debatte. Für sein Interesse an der Erziehung, an der Erzielung von Überschüssen über getätigte Vorschüsse braucht der Arbeitgeber dauerhaft eine Klasse von armen Menschen. Er braucht sie, die zur Lohnarbeit erpresst werden können und deren Armut sich übrigens darüber erhält, reproduziert.
Es gilt eigentlich, warum das nicht als Erpressung behandelt wird von denjenigen,
ja, erklär's.
Die ausgesetzt sind. Ja. Also indem der Gelderwerb, indem er seine Arbeit an einen Arbeitgeber verkauft oder die Verfügung über die Arbeit verkauft, indem das als eigenes Interesse verfolgt wird, heißt das erstens, man ruiniert seine Physis darüber, dass in der Extensität und Intensität das Mittel für Vermehrung des Geldeinkommens betrieben wird. Also insofern ist das Ausnutzungsverhältnis, in das der Lohnarbeiter zum Unternehmer tritt, nicht einfach eine Sache, die ihm vom Unternehmer oktroyiert wird, sondern indem er das Arbeiten bei einem Unternehmer als Mittel seines Gelderwerbs betreibt, also ruiniert er erstens das, was dann sein Mittel ist, nämlich die physische Fähigkeit, die Arbeiten, die von ihm verlangt werden, zu erfüllen. Und zweitens, indem er danach strebt, möglichst viel Einkommen über möglichst viel Arbeit zu erreichen, untergräbt er darüber selber die Quelle für sein Geld.
Ja.
Also insofern steckt in dem Interesse, an Lebensunterhalt über Lohnarbeit zu kommen, selbst schon drin, dass man sich dem Erpressungsverhältnis, was de facto einem dann aufgemacht wird, gar nicht als Zwangsverhältnis betrachtet wird, sondern als Gelegenheit, seinen Lebensunterhalt in dieser Konkurrenzgesellschaft.
Ja, das ist völlig richtig. Mir kam es aber jetzt mal wirklich darauf an, die Sache andersrum aufzuziehen. Nicht zu sagen, wie die es betrachten, sondern was das ist, was sie da betreiben müssen. Du hast ja völlig recht, dass man jetzt die Frage stellen kann. Will ich aber gar nicht stellen, weil ich über das, was Armut tatsächlich ist, reden möchte. Es ist also festzuhalten, Armut der Lohnarbeiter ist nicht nur das Resultat, und darauf kam es mir an, der Beschäftigung der Lohnarbeiter für wenig Lohn, sondern kapitalistische Armut ist das zentrale Mittel und Instrument der kapitalistischen Ökonomie. Deswegen ist die Erhaltung dieser Armut auch Grundlage dieser Ökonomie und insofern ein eminentes staatliches Interesse. Diesen Nutzen, arme Leute braucht es für diese Sorte Ökonomie, aufrechtzuerhalten. Das war der Gedanke, auf den ich rauskommen wollte. Er scheint erstmal etwas quer zu liegen zu der Debatte selber. Wirft also eine neue Frage auf. Warum wird denn in der Armutsdebatte, obwohl diese Nützlichkeitserwägung auch für die Arbeitslosen selbst gilt, die werden, wie man weiß, zusätzlich noch als Erpressungshebel eingesetzt gegen die Beschäftigten, sodass die Beschäftigten nicht nur die Sorge haben, ihren Lohnlevel zu halten, sondern dass den Beschäftigten über die Konkurrenz mit den Unbeschäftigten, durch die Unbeschäftigten, die Sorge aufgemacht wird, überhaupt noch einen Arbeitsplatz, also überhaupt noch Einkommen zu erhalten. Also die Instrumentalisierung bezieht sich auf beide Abteilungen. Die sind beide nützlich für die Interessen der kapitalistischen Ökonomie. Die Frage, die sich jetzt stellt, die ich nur so beiläufig mal behandeln will, wie kommt das? Jetzt habe ich rausgearbeitet. Es ist in der Tat so, Armut ist das zentrale Mittel, was eingesetzt wird. Ohne das geht dieser Laden nicht. Und zugleich thematisiert die Politik die Armut in dieser letzten Debatte als Problem, Problem, Problem. Die Probleme waren nicht erfunden. Das habe ich im ersten Teil nachgewiesen. Keineswegs. Es sind zwar ziemlich luxuriöse Probleme, die die Politik da wälzt, die die Politik da mit ihren armen Schluckern hat. Aber es sind vom Standpunkt des politökonomischen Interesses an ihnen, vom ökonomischen und vom politischen Nützlichkeitsideal tatsächlich welche, habe ich ja gezeigt. Die Sache löst sich folgendermaßen auf. Erpressung hat nämlich tatsächlich eine Grenze. Der Nutzen der Erpressung mit Armut zu bereitwilligster Dienstbarkeit der Lohnarbeiter kann nämlich dann schon mal ausbleiben, wenn sich für die Erpressten überhaupt kein Verdienst mehr einstellt. Es kann passieren, dass, und es ist eine eigenartige Dialektik, die Erpressung mit Not dann auch mal nicht mehr funktioniert, wenn der Verdienst ausbleibt. Oder anders formuliert, die Erpressung mit Not funktioniert keineswegs dann am besten, wenn die Not am größten ist. Irgendwie muss ich immer schon bei der Erpressung zu jedem Dienst immer irgendwie etwas Verdienst einstellen. Sonst funktioniert die Erpressung nicht. Da mag der Staat in seiner Agitation zwar auf dem Standpunkt stehen, Dienst ist doch gleich Verdienst. Also den Dienst selbst als wie einen ideellen Lohn behandeln. Für die Lohnarbeiter mag das zwar eine Form der Belohnung sein, die sie einstreichen, aber ohne ein bisschen Bares geht es halt nicht. Diese Aussicht auf Verdienst scheinen heute viele Hartz-IV-Leute nicht mehr zu sehen. Argwöhnt die Politik, siehe erster Punkt. Und exakt dies ist die Stelle, an der die aktuelle Armutsdebatte als störende Wirkung der Arbeitslosengeld II Armut aufgespießt wird. Proletarische Armut bis zu einem bestimmten Punkt vorangetrieben, wo Lohnarbeit nicht mehr identisch ist mit dem Erringen irgendeines Verdienst, da kann auch selbst die Erpressung nicht mehr funktionieren. Ich werde gleich zeigen, ob das irgendeinen Menschen stört, was jetzt hier erklärt worden ist.
Ja? Heißt das, dass die Jobs, die das Prekariat kriegen kann, nicht so viel einbringen, dass sich ihre materielle Lage im Verhältnis zu Hartz IV ändert, verbessert? Oder warum hast du gesagt, dass du gar kein Verdienst brauchst?
Ich rede in dem Fall von 345 Euro plus Arbeitslosen-Zweigeld. Davon rede ich. Es muss etwas sein, was sich tatsächlich lohnt und was nicht nur Existenzfristung ist. Das war die Differenz, die ich gemacht habe. Und mein ganzer erster Punkt, wenn du dich daran erinnerst, mein ganzer erster Punkt hat ja gesagt, auf dieser Grundlage gibt es sowas wie Resignation und wird fehlender Leistungswille festgestellt. Und das ist zugleich das, was systematisch den Blickpunkt darauf wirft, dass in der Tat die konstitutiv zur Lohnarbeit dazugehörige Erpressung, naja, mal eine Grenze hat. Ob sie die akzeptieren, ist eine ganz andere Frage. Das war der Gedanke.
Gehört auch die Debatte rein, da müsste man den Hartz-IV-Empfänger darüber Arbeit lohnt, machen, dass man dieses Abstand so gedacht hat.
Ja, kommt, gehört genau da rein. Die Varianten, wie dein Gedanke jetzt in der Debatte auftaucht, werde ich gleich behandeln. Passt genau da rein. Ich will noch aber als Abrundung meines Armutsteils, will ich noch darauf hinweisen, das ist vielleicht ganz nützlich, dass mit dieser kurzen Klarstellung dessen, was Armut ist, eine ganze Reihe von falschen Armutsbestimmungen, die so im Umlauf sind, widerlegt worden sind. Ihr kennt zum Beispiel das Attac-Urteil über Armut. Das Attac-Urteil über Armut heißt, Armut ist das Produkt einer falschen, ungerechten, misslungenen Verteilung von Reichtum. Das sieht man daran, dass es so viele Arme und so wenig Reiche gibt. Das ist ein Unfug, wie man jetzt eigentlich als Schluss aus dem, was ich eben über Armut gesagt habe, unmittelbar festhalten kann. Denn im Kapitalismus wird nicht falsch, im Kapitalismus wird überhaupt nicht verteilt. Das ist albern. Immer geht es ums Kaufen und immer geht es ums Verkaufen. Gegen bzw. mit Geld. Ja, und das muss man eben dafür haben. Und sofern der Geldmangel der Lohnarbeiter gerade das Mittel des Kapitals ist, das Erpressungsmittel des Kapitals, gehört diese Sorte, diese von der Attac kritisierten Sorte Reichtumsverteilung in Anführungszeichen im Kapitalismus eben zwangsläufig dazu. Wer die abschaffen will, muss sich erstmal von allen albernen gewerkschaftlichen Umverteilungsgedanken verabschieden. Zweitens, damit ist zugleich klargestellt, auch das ist ein falscher Ton, der in der Debatte häufig drin ist, klargestellt, dass Armut nichts mit Mangel, nicht mit Mangel oder Knappheit, mit Mangel oder Knappheit gleichzusetzen ist. Armut ist immer, haben wir jetzt rausgefunden, ein gesellschaftliches Verhältnis, eben im Kapitalismus ein kapitalistisches Verhältnis. Natürlich treten Mangelsituationen in bestimmten Gesellschaften auf, zum Beispiel wenn die Ernte verhagelt ist oder die Ernte vertrocknet ist und andere Lebensmittel einfach nicht zur Verfügung stehen, dem gesellschaftlichen Zusammenhang, dann herrscht eben Mangel, dann ist halt nichts zum Verknuspern da. Aber das ist ja bekanntlich gar nicht die Lage im Kapitalismus. In dem ist alles reichlich, überreichlich zum Verknuspern da, kann reichlich, kann überreichlich produziert werden, wenn halt die entsprechende geldige Nachfrage vorliegt, was übrigens im Unterschied zu den Gesellschaften, in denen tatsächlich solche Mangelsituationen noch vorherrscht, darauf verweist, dass hier die naturwissenschaftliche Aneignung von Natur, also Naturbeherrschung, ziemlich vorangeschritten ist. Was also als individuelle, über Geldmangel vermittelte Lebensmittelknappheit hierzulande auftaucht, ist im kapitalistischen System kein Systemmangel, sondern umgekehrt das Instrument, die Quelle des kapitalistischen Reichtums. Mangel- und Knappheitstheorien, die es zuhauf findet, nehmen immer nur Maß am Bedürfnis von Menschen. Wer aber wissen will, was es mit Armut auf sich hat, der muss Armut ins Verhältnis zum Reichtum dieser Gesellschaft stellen, beziehungsweise zu den Potenzen der Reichtumsproduktion stellen. Und dieses Verhältnis ist hierzulande nochmal anders formuliert: der Ausschluss der Produzenten des Reichtums vom produzierten Reichtum in der kapitalistisch gültigen Form von Geld, Ware und Kapital. Das ist Armut, und dabei ist es wirklich egal, ob der Lohnarbeiter beschäftigt oder unbeschäftigt ist. Übrigens, letzte Bemerkung noch kurz, kann ich kurz machen. Deswegen, weil Armut sich notwendigerweise immer am gesellschaftlichen Reichtum misst, also ein objektiv vorfindliches Verhältnis ist, sind auch alle Vergleiche mit früher und der dritten Welt so dumm und albern und übrigens zugleich auch geständig. Dumm sind sie, weil sie den Lohnarbeiterhaushalt heute mit TV, mit Handy, mit Auto vergleichen mit einem Leben im Mittelalter, im Kral oder im Schützengraben. Natürlich immer ohne sich die Frage vorzulegen, ob eigentlich mit der materiellen und geistigen Ausstattung, die der Mensch im Mittelalter, im Kral oder im Schützengraben verfügt hat, die Leute heute jene Funktionen eigentlich erfüllen könnten, die Funktionalität von Lohnarbeit heute gewährleistet wäre, auf die es hierzulande ankommt. Das wird nicht gemacht. Armut ist also bei denen immer nur viel oder wenig auf dem Tisch, und das ist es nicht. Armut ist nicht Farb-TV oder Dampfradio, ist nicht VW, Golf oder Fahrrad. Gerade weil Armut immer dieses funktionelle Verhältnis, diese nützliche Armut hierzulande sein soll, fällt sie im Kapitalismus auch schon mal mit seiner Entwicklung ein bisschen anders aus, ohne dass die einzelnen Abteilungen der Grundlagen, der Funktionalität der Armut dann gegeneinander ausgespielt werden sollen. Da passiert es zum Beispiel, um auf die Nachkriegsgeschichte einzugehen, dass dann schon mal ein 13. Monatsgehalt oder bezahlter Urlaub dazugehört zu dem, was der Arbeiter braucht, damit er funktional ist. Und manchmal ist derselbe Zustand heute zum Beispiel eine einzige Katastrophe fürs Land. Dann wird es auch wieder gestrichen. Dann muss es auch so. So, zur dritten Frage. Jetzt komme ich auf Sachen, die du schon angesprochen hast. Dritte Frage ging um den Punkt, in der Debatte wird nicht nur gesagt, was da stört, was die Politik an Armut stört, sondern nahtlos gehen die öffentlichen Befunde immer über in Vorschläge, was man jetzt zu tun hat, in konstruktive Vorschläge natürlich. Und da hat so jede Fraktion und jeder Verband und jede Partei so ihre eigene Richtung. Aber obwohl dieser Verhau an Vorschlägen, auf die ich jetzt gleich in einigen Punkten eingehe, sehr pluralistisch ist, ist festzuhalten, dass niemand von diesen Debattenteilnehmern auf einen ganz simplen Vorschlag kommt. Ihr wisst, welchen Vorschlag ich meine. Die Armen wenigstens mal ordentlich mit Geld auszustatten. Eine bescheidene Geschichte, aber nicht mal Discom. So nach dem Motto, das Motto kennen vielleicht einige noch von euch, was braucht der Arbeitslose? Nein, Geld. So etwas wäre hierzulande völlig sachfremd, gehört nicht nur in die Debatte nicht rein, sondern in diese Ökonomie nicht rein, denn die Armutsdebatte ist eben keine Armutsbekämpfungsdebatte, sondern eine Debatte, in die Vorschläge zur Unterbindung jener Störungen vorgelegt werden sollen, die von Armut als falsche Einstellung zu ihr ausgehen können. Übrigens, deswegen kann es auch nicht verwundern, dass der gesamte pluralistische Verhau an Vorschlägen auch unisono davon ausgeht, Armut ist eine Einstellungsfrage. Das ist der Ansatzpunkt für alle Überlegungen der Störungsbereinigung. Da handelt es sich um eine subjektive Einstellung, die hat Mängel, das fehlende Leistungs- und Aufstiegs- und Konkurrenzwillen und da muss man was machen. Es gibt jetzt, ich habe das mal so zusammengefasst, eigentlich zwei Abteilungen von Vorschlägen, die diese beiden Grundlagen haben. An der Armut wird nichts gerüttelt, wenn, dann geht es nur darum, sich zu überlegen, wie kann man die Einstellung der Armen so hindrehen, dass von ihnen keine Störung ausgeht. Die erste Abteilung, ist repräsentiert durch solche Debattenteilnehmer wie beispielsweise der Hamburger Soziologe Bude, der gesagt hat, der Versorgungsstaat stellt jene, die aus der Gesellschaft herausfallen, mit Geld still und entmündigt sie. Diese wissenschaftliche Einsicht beherrscht die FAZ auch. Die FAZ sagt, fast noch vorsichtiger, doch ist es wirklich so unmöglich, Transferzahlungen mit Pflichten zu verbinden, die es auch Empfängern mit begrenzten Fähigkeiten ermöglichen, durch Gegenleistung Anschluss an die aktive Gesellschaft zu erhalten. Oder noch ein Zitat von einem meiner Lieblingswissenschaftler, dem Jugendforscher Hobelmann. Ich glaube, sagt Freund Hobelmann, wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir sozialstaatliche Leistungen an ein bestimmtes Wohlverhalten der Empfänger koppeln dürfen. Klare Sache, die Zitate ließen sich noch ergänzen. Geldzuwendungen, das wäre eine einzige Fortsetzung der Entmündigung. Geld als Transferzahlung, das verdirbt den Charakter. Also mehr Zwang, mehr Erpressung. Arbeitslosengeld an noch mehr Bedingungen knüpfen, das macht dem Willen Beine. Wem damit gedroht wird, wenn du nicht noch mehr Leistungswillen offenbarst, wenn du nicht sofort jede Arbeit, und sei sie noch so schlimm, annimmst, dem damit gedroht wird, dass ihm das Arbeitslosengeld dann ganz oder teilweise gestrichen wird, der wird natürlich sofort neue Hoffnung schöpfen, neue Leistungsmotivation entwickeln, klarer Fall. Die Debattenteilnehmer erblicken keine Grenze der Erpressung. Das ist schon so ein Fall, wo ich gesagt habe, wenn Sie diesen Anspruch gegen die Wirklichkeit an den Leuten festmachen, dann wird es immer ganz brutal und ganz dreckig.